3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Was bleibt mir als deutscher Bürger, wenn ich beispielsweise mit Ordnungswidrigkeiten, wenn mir Ordnungswidrigkeiten auferlegt werden, Bußgelder werden mir erlegt. Kinder, unsere Kinder, mein Kleiner, der ist in der Grundschule, der soll jetzt den ganzen Tag im Unterricht eine Maske tragen und so weiter und so weiter. Was bleibt denn uns letztendlich noch übrig, wenn wir kein Vertrauen mehr in unser Rechtssystem haben? Was können wir denn tun?
Also wir haben glücklicherweise, es ist ja immer so, dass es andere gibt. Glücklicherweise ist nicht die gesamte Justiz kaputt, sondern es gibt Einzelne, die sich inzwischen auch zusammengefunden haben, eine Gruppe von Richtern und eine Gruppe von Staatsanwälten, die mindestens 40, vielleicht sind es sogar 50 in der Zwischenzeit, die für den Rechtsstaat nach wie vor eintreten. Es gibt aber sehr viele, da haben Sie absolut recht, die genauso in Panik versetzt wurden. Ich will das nicht mal vorwerfen, aber ab einem bestimmten Punkt muss man dann doch mal sagen, Junge, schalt doch mal dein Gehirn ein. Aber ich will es nicht pauschal vorwerfen. Es gibt zu viele, die einfach ohne irgendwelche Fragen zu stellen mitmachen, die Fenster aufreißen im kältesten Winter, sich am liebsten 5, 6 Masken übereinander aufziehen würden und jeden anpöbeln, der nicht sofort auf ihre Kommandos reagiert. Das ist leider die Realität. Und weil die so ist, müssen wir uns besondere Mühe geben bei den Verfahren, die wir führen, nicht über jedes Stöckchen zu springen. Wir können nicht wegen jeder Bußgeldandrohung jetzt ein Verfahren führen. Wir raten trotzdem jedem, sich ein Bußgeld verpassen zu lassen und eben nicht mitzumachen, wenn gesagt wird, du darfst jetzt keinen Geburtstag feiern oder du darfst dich mit nur so und so vielen Menschen treffen oder du kriegst jetzt eine Quarantäneanordnung, sondern wir sagen, da muss der Staat ja dann beweisen. Da müssen wir uns nicht hinsetzen und was beweisen, sondern der Staat muss beweisen, dass er einen Grund hat für diesen Quatsch. Quatsch ist noch viel zu milde formuliert, für diesen tödlichen Irrsinn. Ansonsten verlassen wir uns auf die Zivilgerichte, aber nicht nur auf die deutschen, sondern wir greifen diese PCR-Tests an. Und zwar, wir haben jetzt 2 Klagen eingereicht, weitere 12 oder so werden in den nächsten paar Wochen folgen. Im Gericht haben wir unter anderem Herrn Drosten verklagt und haben gesagt, so Drosten, du bist dran, denn du bist der wichtigste Politikberater, du bist derjenige, der, so schön hat er ja seine Blutspur hinterlassen in den NDR-Podcast, du bist derjenige, der immer wieder zu noch härteren Maßnahmen aufgefordert hat. Du bist ein Mitunterzeichner dieses Leopoldina-Papiers, in dem der Staat schon oder die Regierung quasi erpresst wurde. Da wurde nämlich gesagt, wenn ihr jetzt diesen Lockdown nicht macht, dann nehmt ihr die Wissenschaft nicht ernst. Also bist du dran, denn du bist entscheidend für diese, die heißen ja inzwischen weltweit so, Drosten-PCR-Tests. Du bist derjenige, der die falsche Tatsachenbehauptung in die Welt gesetzt hast, dass man mit deinem PCR-Test Infektionen feststellen kann und das kann man eben nicht. Das werden wir im Gericht beweisen, anhand zum Beispiel der Wissenschaftler, die wir schon dazu gehört haben. Anhand der Aussagen, die gibt es ja noch immer auf Video, von Kerry Mullis, dem Erfinder des PCR-Tests, und anhand sogar des Umschwenkens der WHO, die inzwischen selber sagt, nee, der Test alleine, das geht leider überhaupt nicht, sondern erstens nicht mit diesen Cycles, also 45, sondern man sollte vielleicht doch deutlich drunter bleiben, 24 oder so. Und zweitens braucht man wenigstens ein Symptom. Das ist ja die nächste schwachsinnige Behauptung, die Herr Drosten aufgestellt hat in einem evident falschen weiteren Papier von ihm, dass es asymptomatische Infektionen gibt. Also Menschen gibt, die völlig gesund aussehen, denen nichts fehlt, die keinen Kopfschmerzen, Halsschmerzen, nichts haben. Und die sollen potenziell gefährlich sein für uns, sodass wir praktisch vor jedem Angst haben müssen. Und er liefert dann gleich die Belege dafür, wie viele das eigentlich sind, indem er sich mit diesen Tests vortäuscht, dass ganz viele Infizierte unter uns sind. Dafür haftet er. Denn Politikberater können nicht sagen, ach, bin ich nicht für verantwortlich, ich gebe ja nur Empfehlungen. Die haften ganz genauso wie jeder andere Berater auch. Wir haben da einen der uns beratenden Professoren, Professor Schwab, der dazu, glaube ich, sogar promoviert hat. Also kein Leichtgewicht, sondern jemand, der sich da auskennt. Und wir glauben, dass das auch klappen wird. Aber nicht allein auf deutscher Ebene, weil wir der deutschen Justiz, wie vorhin gesagt, in den Fällen mit strukturellem Ungleichgewicht nicht über den Weg trauen können. Einzelne, ganz klar, gibt es, die sind die Ausnahme von der Regel. Gibt es einzelne echt gute Leute, die am Ende auch entscheidend sein werden. Es sind immer die guten Leute, die entscheiden, nicht die Pappnasen. Die schreiben irgendeinen Müll, der wird irgendwann dann weggeschmissen. Aber wir machen das in Zusammenarbeit mit den Amerikanern und den Kanadiern. Die Kollegen um die Kennedy-Gruppe, Robert F. Kennedy Jr. habe ich hier auf der ersten Demo meines Lebens kennengelernt und wir sind seitdem in ganz, ganz engem Kontakt. Die haben eine PCR-Testklage in New York eingereicht, wegen der Anordnung, dass kein Kind in die Schule darf, was nicht negativ getestet worden ist. Und da lief die mündliche Verhandlung so gut, dass der Kollege, der das verhandelt hat, Ray Flores, dass er sagte, hey, wir haben innerhalb von 12 Tagen hier eine Entscheidung. Es gibt ja schon eine Entscheidung aus Portugal. Leider hängt das noch, aber der Erfolg der PCR-Testklage in New York ist sichtbar geworden, weil der ganze Staat New York ganz sicher unter dem Eindruck dieser Klage, die nicht gewinnen können, ne, sofort eine neue Empfehlung herausgegeben hat, wonach Kinder nicht gezwungen werden dürfen, sich testen zu lassen, bevor sie in die Schule gehen können. Nun kann man denken, ach du Schande, jetzt ist ja das ganze Verfahren erledigt. In Englisch heißt das MOOT, M-O-O-T. Nee, ist es nicht, weil in dem Moment, wo wir die Klage zurücknehmen würden, würde ja die Gefahr bestehen, dass die mit der nächsten Anordnung kommen, so wie das hier in Deutschland ja auch passiert, so ein Hase-und-Igel-Spiel. Also ist es nicht MOOT, sondern es besteht Wiederholungsgefahr. Es wird da also dann hoffentlich eine Entscheidung zu unseren Gunsten geben in Kürze.
Lassen Sie mich da mal kurz einsteigen. Also Sie haben Herrn Drosten verklagt, unter anderem auch in den USA, Thema PCR.
Nee, da nicht. Wir haben ihn nur in Deutschland verklagt. In den USA sind im Moment andere Beklagte dran. In Kanada, wo unsere das, was zur internationalen Sammelklage wird, schon als Class Action anhängig ist, sind im Moment auch andere verklagt. Mhm. Aber das sind die Hintermänner, die dort verklagt wurden. In Kanada unter anderem auch die Bill und Melinda Gates Foundation.
Okay.
In Deutschland aber Drosten.
Okay. Wie sehen Sie in Deutschland jetzt aktuell die Erfolgsaussichten zu dem Thema? Weil mein Eindruck ist ja, so wie er öffentlich nach wie vor auftritt, juckt ihn das relativ wenig. Jetzt nochmal in Bezug auf unser Rechtssystem. Wie betrachten Sie da wirklich realistisch die Erfolgsaussichten dieser Klage?
Wir sind absolut davon überzeugt, dass wir diese und weitere Klagen gewinnen werden, weil die Beweislage eindeutig ist, weil wir im Grunde die Beweisaufnahme bei uns im Corona-Ausschuss schon gemacht haben. Also wir haben ja mit Professor Cahill aus Irland, mit Professor Kämmerer von der Uni Würzburg, Professor Capell aus den Niederlanden, Mike Yeadon, dem ehemaligen Vizechef von Pfizer, viele, viele andere gesprochen, die allesamt übereinstimmt, das sagen, was eben auch Kerry Mullis sagt. Damit kann man keine Infektionen feststellen. Wie gesagt, auch die WHO sagt es inzwischen, dass das so nicht geht. Deswegen glauben wir, dass wir gewinnen. Und das ist auch der Grund, Herr Greiner, dafür, dass unsere Klage offenbar zuerst in die Warteschleife gehängt wurde. Normal ist das so eine Klage, wenn sie bei Gericht eingereicht wird, per Fax, per E-Mail. Innerhalb von 14 Tagen, kann man so über den Daumen sagen, dem anderen, dem Gegner zugestellt wird. Mhm. Also ich rede jetzt von der ersten Klage, die Drosten-Klage ist die zweite, von der weiß ich gar nicht, was da los ist. Aber die erste Klage, die wir wegen des PCR-Tests eingereicht haben, gegen so eine Truppe von professionellen Verleumdern, wie heißen die, Faktenchecker, diese erste Klage hätte innerhalb von 14 Tagen zugestellt werden müssen, wurde sie aber nicht. Dann haben meine Leute angerufen, was ist denn da passiert? Und dann hieß es, oh, ganz bedauerlicher Fehler, wir haben eure Gerichtskosten, die ihr eingezahlt habt, also man muss ja, um das Gericht überhaupt in Gang zu bringen, auch die Kosten einzahlen, die haben wir leider falsch gebucht. Die haben wir als Abschlusskosten, als Schlussrechnung gebucht und haben die Akte zugemacht. Wer es glaubt, wird selig, Herr Greiner, wer es glaubt, wird selig. Hier wird also auf die Bremse getreten. Inzwischen ist die Klage aber zugestellt. Nur anstatt, so wie es sonst üblich ist, innerhalb von 3 bis 4 Monaten einen Termin zur mündlichen Verhandlung zu haben, ist der hier auf den 9.11. anberaumt worden. Folglich sagt uns das, wir brauchen mehr Klagen, und zwar auch welche mit Eilantrag. Und da können wir dann die Ergebnisse aus New York oder auch aus Portugal natürlich mitverwenden. Das ist also diese internationale Vernetzung, die uns am Ende über die Hürde helfen wird.
Mhm. Was mich in den letzten Monaten sehr überrascht hat, ist das Thema Pressefreiheit. Die Zensur daraus. Aufmerksam geworden bin ich durch die Geschichte mit Twitter, die ja das Account von Donald Trump gesperrt haben, gelöscht haben. Geben Sie uns doch gerne mal einen Einblick über Ihren Kenntnisstand. Inwiefern hat das Thema Pressefreiheit, das, was wir lesen, Zeitung, Internet, wo auch immer, inwiefern steckt da Twitter, Facebook, YouTube, Google mit drin? Also das sind ja Geflechte, die kann man sich in der Regel gar nicht ausdenken. Ich habe vor kurzem ein Posting gemacht zu der Thematik, über die wir gerade sprechen, auf Instagram. Da gab es eine Warnung, dass man sich doch von Seiten der Thematik Covid-19 auf folgenden Link klicken muss, um sich dort die Seite der Bundesregierung anzuschauen, des Gesundheitsministeriums. Also automatisches Pop-up quasi. Also lange Rede, kurzer Sinn. Welche Rolle spielen die großen Konzerne wie Twitter, Facebook, Google, YouTube, was die Berichterstattung im Internet und Co. Oder die Suchergebnisse auch, was das betrifft?
Super Frage, weil da haben Sie den Finger absolut in die Wunde gelegt. Das ist der Kern des Problems. Denn wenn diese Konzerne nicht allesamt unter Kontrolle derjenigen, die diesen, ich sag mal so platt, Great Reset betreiben, stehen würden, dann wäre das, was wir erleben, gar nicht möglich gewesen. Es ist doch nur dem Umstand zu verdanken, dass beispielsweise Bill Gates, da ist es ja nachvollziehbar, in welche Medien, Zeit, Spiegel und so weiter investiert hat, ist doch nur diesem Umstand zu verdanken, dass da einfach nur noch Haltungsjournalismus betrieben wird. Das hat aber nichts mehr mit echten Journalismus zu tun. Nur so ist es erklärbar, dass immer nur eine Linie Propaganda gefahren wird, eine zweite Meinung praktisch nicht existiert. Ich hatte es vorhin angesprochen, unter Juristen weiß man, es gibt immer auch die andere Meinung. Also wenn ich eine Klage einreichen würde, gegen Sie beispielsweise, dann kann der Richter nicht sagen, oh Mensch, der Föhmig ist ja ein netter Kerl, ich entscheide mal zugunsten von Herrn Föhmig. Nein, er muss erst Ihnen Gelegenheit geben, Herr Greiner, dazu Stellung zu nehmen. Audiator et altera pars heißt das. Höre auch die andere Seite an. Und dann kann er sich eine Meinung bilden, gegebenenfalls aber auch erst, nachdem er sich ein paar Sachverständige oder andere Zeugen angehört hat. Das ist hier ja nie mehr passiert. Frau Merkel ist nur auf Herrn Drosten abgefahren, sonst gab es nichts mehr. Und die Medien haben genau diese Regierungslinie auch so durchgezogen. Man muss nur ein paar Schritte zurückgehen, dann merkt man, wie auffällig das ist. Denn bei Atomkraft Nein Danke gab es zwei Lager oder vielleicht sogar drei. Bei der Migrationsgeschichte gab es zwei Lager, vielleicht sogar drei. Und hier plötzlich gibt es nur noch eine Linie. Und noch schlimmer, derjenige, der eine andere Meinung vertritt, ist automatisch, gegen argumentieren kann man ja nicht. Das ist der eine Vorteil, den wir haben. Auf der anderen Seite sind ja nun weiß Gott nicht die hellsten Leute unterwegs. Aber Gegenargumente werden nicht nur ignoriert, sondern die werden mit aller Macht vernichtet von solchen professionellen Defamern wie beispielsweise Volksverpetzer oder Korrektiv oder wie sie auch alle heißen. Die nennen sich dann Faktenchecker. Ich habe mir da eine Anhörung des amerikanischen Senats angehört, der genau sich mit diesem Social Media befasst. Gibt es übrigens einen tollen, super interessanten Film, ich glaube auf Netflix oder so, The Social Dilemma heißt der. Lohnt sich, den sich anzusehen. So werden Meinungen gemacht, ne? Und im Rahmen dieser Senatsanhörung ich hätte gedacht, Mensch, die Demokraten, das sind doch die, die für die Meinungsfreiheit einstehen. Nein, die saßen da, haben nichts mehr gesagt, sondern es waren ausgerechnet die Republikaner, die die entscheidenden Fragen gestellt haben und dann mit harten Bandagen den Feigling, muss man sagen, die da mehr oder weniger betröppelt vor ihnen standen, unter anderem der Chef von Twitter, Jack Dorsey, aber auch Mark Zuckerberg und die Google-Jungs, dann am Ende doch das Geständnis abgerungen hat, dass sie zusammenarbeiten, um missliebige Meinungen zu identifizieren und, wie wir ja inzwischen wissen, dann mit Hilfe von Faktencheckern kaputt zu kriegen, indem dann also irgendein Faktenchecker angeheuert wird. Der soll zum Beispiel belegen, dass Wolfgang Wodak Unfug erzählt, möglichst auch, dass er der rechten Ecke angehört, am besten auch noch Marsmensch ist. Und was diese Faktenchecker dann machen, ist, die schreiben unter anderem Namen irgendeinen Artikel, auf den beziehen sie sich dann und tun so, als hätte jemand anders das geschrieben und sagen, guck mal, da sind die Belege dafür, dass Wolfgang Wodak Mist erzählt. Das ist jetzt etwas platt ausgedrückt, aber so läuft das Spiel. Diese Plattform müssen absolut entmachtet werden. Da laufen auch in den USA schon ganz ordentliche Bestrebungen, ich glaube in 36 Bundesstaaten und auf der Federal-Ebene auch. diese Social Media auseinanderzunehmen, weil sie einfach zu marktbeherrschend sind. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass man dazwischen grätscht, wenn hier Konzerne in Anführungsstrichen versuchen, die Macht zu übernehmen. Das Gleiche ist schon mal in ähnlicher Weise vor etwa 100 Jahren, ein bisschen mehr als 100 Jahren, etwa 100 Jahren passiert, als mein juristischer Held, ein amerikanischer Supreme Court Justice, deutschstämmig übrigens, namens Louis D. Brandeis, sich mit den damals in ähnlicher Weise vorgehenden Konzernen aus der Finanzwirtschaft und aus der Ölwirtschaft angelegt hat. Und er hat sie in die Knie gezwungen. Also ganz vernichten kann man sowas nicht, will man vielleicht auch nicht, aber man kann sie in ihre Rattenlöcher zurückprügeln mit Hilfe einer vernünftigen Justiz. Aber wie gesagt, das geht nur über eine internationale Kooperation, so wie wir sie jetzt haben. Denn das ist der Kern der Sache, die Meinungsfreiheit. Und es sind genau die Konzerne, die Sie eben ansprechen, die glauben, uns jetzt diktieren zu können, welche Meinungen wir äußern dürfen und welche wir nicht äußern dürfen. Deswegen führen wir auch da einen Musterprozess gegen Google/YouTube. Robert F. Kennedy führt auch ein solches Verfahren. Ich glaube, das gewinnt er auch. Aber wir haben hier eine etwas bessere Gesetzeslage in Europa und glauben auch, dass wir erfolgreich sein würden. Leider geht das alles nicht über Nacht, sondern es dauert immer ein bisschen länger, als man eigentlich glaubt.
Ja. Lassen Sie mal kurz auf das Thema, auf dieses Impfdebakel, ja, diese Todesfälle zurückkommen. Was mich sehr wundert ist, generell kriege ich das in meinem entfernten Umfeld mit. Es gibt ja auch viele Ärzte, die auf Deutsch gesagt ihre Klappe halten, nichts sagen oder sich nicht trauen, rauszugehen und ihre Meinung dazu kundzutun. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, diese Ärzte haben doch eigentlich einen Eid geleistet. Ja, nämlich den Eid, um Menschenleben zu helfen und zu retten. Dann haben wir das Thema die Pathologen, Gerichtsmediziner, Bestatter. Hier habe ich vor kurzem die Info bekommen, dass es sogar angebliche Bonuszahlungen aus irgendwelchen Quellen gibt, wenn der Bestatter am Ende des Tages oder der Gerichtsmediziner am Ende des Tages einen Stempel drauf macht, Corona-Toter. Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Weil letztendlich ist das ja auf einer Sterbeurkunde ist das ja einerseits Urkundenfälschung, ja, zweitens Bonuszahlungen dafür, dass ich die Quote nach oben treibe. Also haben Sie da Informationen zu den Hintergründen? Ist da wirklich was dran an diesen Vorgehensweisen?
Ja, wir haben, ich würde sagen, mindestens Dutzende von Zuschriften an den Corona-Ausschuss von Menschen, die in der Pflege unterwegs sind, Menschen, die in Bestattungsinstituten arbeiten, die in den Kliniken arbeiten. Ich habe persönlich direkte Aussagen von Menschen aus Kliniken, die allesamt dasselbe sagen. Hier wird im großen Stil geschmiert beziehungsweise Financial Incentives angeboten, damit Ärzte und Kliniken Menschen, die an irgendwas leiden, als Corona-krank oder Covid-19 erkrankt, diagnostizieren. Also gefälschte Diagnosen werden hier wirklich am laufenden Meter abgeliefert, gegen Geld, weil es bringt jedes Mal wirklich Geld ein, unterschiedliche Beträge. Dasselbe soll sich aber auch bei Bestattern abspielen, sodass sogar da noch dafür gesorgt wird, mithilfe von nicht ganz unerheblichen Zahlungen dafür gesorgt wird, dass jemand, der beispielsweise jetzt vom Bus überfahren worden ist, plötzlich als Covid-Toter dasteht, weil man brauchte ja zu diesen Panikmeldungen, die Herr Drosten sich ausgedacht hat, die passenden Toten. Also hat man einfach Menschen, die an irgendwas gestorben sind, umetikettiert als Corona-krank und als Covid-Tote. Wir wissen ja inzwischen, dass das alles, fast alles gelogen ist. Niemand sagt, dass es diese Krankheit nicht gibt. Also was immer es ist entspricht in ihrer Gefährlichkeit, sagt ja sogar die WHO im Anschluss auch an John Ioannidis, entspricht das in etwa der Grippe. Und die Grippe ist ja nicht ungefährlich. Das ist also, wer also in der Gegend rumläuft und sagt, das sind ja alles Corona-Leugner, der hat in der Regel nicht alle Tassen im Schrank. Im Gegenteil, auf der anderen Seite sind die Grundgesetzleugner. Das macht wohl eher Sinn. Aber Tatsache ist, dass die Schmiergeldzahlungen offenbar nicht nur innerhalb der Politik dafür gesorgt haben, dass hier viele Leute auf Linie blieben, ohne zu merken, dass sie längst schon die Pistole am Kopf haben. Denn diese Leute werden alle von den Strippenziehern unter den Bus geworfen werden, sagt man in Englisch, to throw them under the bus. Wenn die merken, jetzt wird's eng, dann sind die auf sich gestellt. Dann werden die in den Gerichten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überleben, also jetzt im wirtschaftlichen Sinne. Was was wir da machen können, ist eigentlich nur die Arbeit, das aufzuklären, aufzudecken und immer wieder die Menschen zu bitten, macht das unter eurem echten Namen. Wir können das jetzt verlesen, ich kann die ganzen E-Mails verlesen, die auch sehr konkret sind, aber es muss öffentlich werden, damit man erkennen kann, dass hier ein ganz böses Spiel gespielt wird, dass hier also mit gefälschten Zahlen und zwar auch mit unter finanziellem Einfluss gefälschten Zahlen gearbeitet wird. Und das ist übrigens nicht nur in Deutschland so, sondern es ist weltweit so. Es ist weltweit so.
Wie kriegt man eigentlich die Ärzte zum Schweigen? Also ich habe mal erfahren von jemandem aus meinem Umfeld, dass den Ärzten teilweise sogar mit Lizenz oder Berufsverbot gedroht wird, wenn sie sich öffentlich diesbezüglich so äußern, wie es der Regierung nicht passt. Sind Ihnen da Fälle bekannt, ob das wirklich der Fall ist?
Ja, also es gibt immer Durchsuchungen, wenn nach Meinung von irgendwelchen installierten Puppets, will ich mal sagen, ein Arzt zu viele Atteste ausgestellt hat, dann haben wir plötzlich Hausdurchsuchungen bei dem Arzt, da werden Unterlagen beschlagnahmt, ohne irgendeinen konkreten Anhaltspunkt, muss man sagen. Ne? Es wird einfach draufgedroschen, mal gucken, ob man was finden kann. Der hat ein bisschen zu viele Atteste ausgestellt. Aber es werden auch Ärzten die Approbationen entzogen. Das letzte Beispiel ist in Österreich, Frau Dr. Rösch ist das, die sich allerdings nicht zum Schweigen bringen lässt dadurch. Hat sich sehr deutlich geäußert, aber im angemessenen Maß. Also es ist nicht so, dass da einer Schaum vom Mund hat und plötzlich, im beleidigenden Tonfall alles Arschlöcher oder sowas um sich schlägt. Nein, absolut ruhig, seriös hat sie die Problematik dargelegt und dafür hat man ihr jetzt die Approbation entzogen. Auch das wird teuer werden am Ende. Die Menschen, die dafür verantwortlich waren, die werden dafür auch verantwortlich gemacht werden.
Okay. Wenn wir nochmal bei den Berufsgruppen sind, ich habe letztens ein Video gesehen, das hat mich sehr beunruhigt. Da ging es überwiegend, und es gibt viele dieser Videos mittlerweile, Polizisten, die auf Demonstrationen mit extremer Gewalt teilweise auf Demonstranten losgehen. Mittlerweile machen die auch keinen Halt mehr vor Kindern, Jugendlichen, sogar vor alten Leuten. Vor kurzem habe ich ein Video gesehen, da wurde eine alte Dame, ich glaube in einer Bank, von drei Polizisten in Handschellen abgeführt, wo ich mich immer frage, das sind ja am Ende des Tages, wenn die abends nach Hause gehen, sind das ja auch Ehepartner, das sind ja auch Väter, Mütter, Väter. Was stimmt bei denen im Hirn nicht, ja, um eine Machtposition als Polizist in dieser Art und Weise gegenüber den Bürger, von denen sie ja eigentlich bezahlt werden, auszuüben? Also haben Sie da irgendwie einen Einblick darüber, was da in den Polizeigewerkschaften eigentlich abgehen muss? Wie kriegt man Polizisten dazu, sich gegenüber dem Volk so zu verhalten?
Also aus Berlin haben wir gehört, dass bestimmte Einheiten schlichtweg heiß gemacht werden, dass man die ständig unter Strom hält, sodass sie auch übermüdet sind. Und dann gehen sie in den Einsatz und dann ist man, wenn man müde ist, aggressiv. Vorher wird ihnen nochmal klar gemacht, dass sie nur deshalb jetzt in den Einsatz gehen müssen, weil diese Leute sie dazu zwingen. Ja, und dann passieren eben solche Sachen. Teilweise sollen aber auch gezielt Polizisten, die bekannt dafür sind, besondere Schlägertypen zu sein, eingesetzt werden. Ich glaube, dass es aber auch da, ich weiß sogar, dass es auch da eine große Gruppe von Polizeibeamten gibt, die sich absolut schämen für das, was da passiert. Ich habe Kontakt zu mehreren Polizeibeamten. Es gibt ja auch inzwischen Polizeibeamte, die ausgestiegen sind und in die Öffentlichkeitsarbeit eingetreten sind, weil sie es einfach nicht mehr ertragen können. Aber innerhalb der Polizei ist einfach ein Riesendruck, der dazu führt, dass es zumindest unsere Einschätzung, ohne dass wir das im Detail belegen können, der dazu führt, dass die Leute Angst haben. Und wenn sie Angst haben, sind sie möglicherweise gleichzeitig übermüdet und dann wird gesagt, die sind's. Und wegen denen müsst ihr jetzt noch eine Schicht machen. Ja, und dann wird zugeschlagen. In absolut nicht mehr zu vertretenden Weise.
Okay. Jetzt promote ich auf meinem Kanal immer, was aus meiner Sicht zumindest das Thema Nichts tun. Ja, die meisten tun ja nichts, die meisten sagen nichts, sie gehen nicht in die Öffentlichkeit. Nichts tun ist ja auch eine Entscheidung. Soweit ich weiß, sind Sie politisch engagiert. Das heißt, es gibt eine neu gegründete Partei, die Basis. Vielleicht können Sie mir gerne mal einen kurzen Einblick geben. Was sind die Werte dieser neu gegründeten Partei und wofür steht sie?
Die Basis ist, glaube ich, entstanden aus mehreren Neugründungen, die im letzten Jahr dann immer wieder unterwandert wurden vom Verfassungsschutz, von Leuten, die aus anderen Gründen, nämlich aus der, um eben die pharmazeutischen und technischen Gewinne zu schützen, so eine Partei unterwandern und dann auch sabotieren. Wir haben, Viviane Fischer und ich haben, ich glaube, 12 Menschen aus dem Führungspersonal mal in Berlin kennengelernt. Und wir waren der Auffassung, Mensch, die machen was Gutes. Die machen Basisdemokratie. Die wollen dafür sorgen, dass das, was wir ja auch anregen, wieder in Gang kommt. Dass also Politik von unten nach oben gemacht wird. Und nicht so wie jetzt von oben, noch dazu völlig überregional, von absolut entlegenen Stellen her, eine Weltregierung beispielsweise, ob das nun WHO ist, ob das nun die EU ist, die aus unserer Sicht zurückgebaut werden muss auf EWG-Maß. Aber jedenfalls, diese Partei tritt dafür ein, dass, back to the roots kann man auch sagen, dass Politik wieder unten gemacht wird, dass in der Region der einzelne Bürger tatsächlich wieder Möglichkeiten hat, Einfluss zu nehmen und nicht nur noch Empfänger von irgendwelchen Befehlen ist. Das war das Wichtigste und das eben mindestens ebenso Wichtige ist, dass das Thema, was wir auch vertreten, von denen auch vertreten wird. Nämlich erstens sofortiges Ende sämtlicher Maßnahmen, zweitens Untersuchung oder Beginn einer öffentlichen wissenschaftlichen Diskussion, sodass endlich öffentlich auch die andere Meinung gehört wird. Und dann drittens aber auch, damit nicht wieder sowas passiert wie nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, letzten Endes war es eine Finanzkrise, diejenigen, die verantwortlich sind, müssen auch endlich zur Verantwortung gezogen werden, sowohl zivil als auch strafrechtlich. Das kann nicht sein, dass nochmal einfach nur dicke Backen gemacht werden, wie damals von Frau Merkel und wie hieß er, Steindingsbums, Steinbrück, und gesagt, ja, nie wieder und wir werden dafür sorgen, dass, und dann passiert gar nichts. Da entsteht in der Öffentlichkeit zu Recht der Eindruck, die Kleinen fängt man, die Großen lässt man laufen. Das darf nicht nochmal passieren, denn damit hat diese Politik, die im Moment am Ruder ist, letzten Endes schon vor 12 Jahren jede Glaubwürdigkeit verloren. Das wird hier anders. Wir haben daneben aber, um ganz schnell agieren zu können, noch ein weiteres kleines Flaggschiff. Das ist dieses Team Freiheit. Da haben wir angeregt und werden das auch weiterverfolgen, dass sich ganz viele Unternehmen, Gastronomieunternehmen, Hotels einfach hinsetzen und sagen, wir machen jetzt auf, indem wir eine politische Veranstaltung zur Parteigründung haben. Wir werden jetzt eine Partei gründen und zu diesem Zweck treffen wir uns. Das kann man machen, weil dann der Schutz des Grundgesetzes, Artikel 21, über einer solchen Veranstaltung steht. Und da muss der Staat dann zeigen, bin ich überhaupt noch auf dem Boden der, des Grundgesetzes oder ist mir das inzwischen auch schon egal? Das ist jetzt genau der Moment, an dem der Staat zeigen muss, setzt er die Maske ab, oder besinnt er sich da und zeigt allen, dass ihm der Rechtsstaat und die Demokratie sowieso egal ist, weil das nur Hindernisse sind für die Interessen, die im Hintergrund stehen, also die pharmazeutische und Tech-Industrie und die Finanzindustrie. Oder besinnt er sich darauf, mithilfe der wenigen oder vielleicht ja auch viel mehr Richter und Staatsanwälte, die noch auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, besinnt er sich darauf, uns wieder zurück in die Spur des Grundgesetzes zu bringen?
Ja, okay, verstehe. Jetzt ist es so, dass beispielsweise meine Frau sich unter anderem auch in dieser Basispartei für die Rechte der Kinder einsetzt. Hintergrund ist einfach der Punkt, dass unser Sohn, der ist 6 Jahre alt, ja, geht in die Grundschule, laut der neuen NRW-Verordnung, Schulverordnung, den ganzen Tag über die Maske im Unterricht auch tragen muss. Und ich weiß, dass in meiner Community sehr viele Eltern natürlich mit zuschauen, mit zuhören, die vielleicht eben auch in einer ähnlichen Situation sind und sich eben die Frage stellen, was kann ich eigentlich tun, wenn ich von einer Schulbehörde die Information bekomme oder die Anordnung bekomme, dass mein minderjähriges Kind stundenlang im Unterricht diese Maske eben tragen muss? Haben Sie da aus anwaltlicher Sicht so einen kleinen To-Do-Plan, inwiefern sich Eltern gegen solche unsinnigen Maßnahmen und natürlich auch nicht zum Wohl der Kinder, wie sie sich da dementsprechend dagegen wehren können?
Ja, wir haben dazu tatsächlich Handlungsanweisungen entworfen und auch Schreiben entworfen unter Mithilfe der uns beratenden Professoren. Die sind auf der Website vom Corona-Ausschuss, also corona-ausschuss.de, sind die ausgestellt. Aber wir raten unbedingt die Leute, die solche Bescheide unterschreiben, Also wir sagen immer, der Tatnächste, der muss es auch spüren. Es darf sich hier niemand hinter irgendwelchen anonymen Institutionen oder Behörden verstecken, sondern wer sowas unterschreibt, dem sollte man gleich eine Klage, eine Zivilprozessklage wegen Schadensersatz und sei es nur in Anführungsstrichen Schmerzensgeld verpassen. Auf jeden Fall kann man aber auch ohne anwaltliche Hilfe, also quasi umsonst mit Hilfe der von uns zusammengefassten Formulare aktiv werden. Man sollte aber immer die Handelnden angehen, damit die sehen, dass man sie im Visier hat und die sich nicht hinter der Behörde verstecken können.
Okay, verstehe.
Also die sind verantwortlich auch hinterher, wenn es zu, es gibt ja inzwischen sehr konkrete Ergebnisse aus Studien, die sind noch nicht alle fertig, wonach die Masken erstens nicht nur nichts bringen, sondern zweitens wirklich, wirklich gefährlich sind. Ja. Ja, insbesondere diese FFP2-Masken für Kinder erst recht gefährlich sind. Wir hatten den Kinderarzt Dr. Janssen bei uns, der hat uns das erläutert. Und das ist ja auch eigentlich, muss man doch nicht Mediziner sein für sowas. Diese Maske hat einen Totraum. Das Kind muss das einatmen, damit es Luft kriegt. Und dann muss es diesen Totraum, der für das Kind viel größer ist, also diesen Hohlraum, viel größer ist als für den Erwachsenen, überwinden. Und so ein Kind hat eben nicht so ein Lungenvolumen wie ein Erwachsener und hat deshalb schon große Schwierigkeiten, wenn es diese Maske länger aufsetzt, bei körperlicher Anstrengung erst recht. Hinzu kommt die CO2-Ausatmung, die eben nicht rausgeht, sondern die man gleich wieder einatmet. Hinzu kommen die ganzen Mikroteilchen, die in diesen Masken rumschwirren, die man auch einatmet, die dann zu Lungenschäden führen können und vermutlich auch werden. Also das muss man die Leute wissen lassen, die solche Bescheide unterschreiben, dass sie dafür zur Verantwortung gezogen werden. Also wie gesagt, wir haben da ganz vernünftige, denke ich, Formulare, die jeder benutzen kann, kann man sich runterladen, braucht man keinen Anwalt für.
Wir verlinken die Sache natürlich hier unten immer auch in den Shownotes. Thema Impfpflicht. Es hieß ja immer von der Regierung, es wird keine Impfpflicht geben. Jetzt hört man immer mehr, Frau Merkel hat das ja sogar öffentlich gesagt, ja, dass, ich zitiere, wenn sich jemand nicht impfen lassen möchte, dann kann er halt eben dieses oder jenes nicht mehr tun. Hinzu kommt jetzt Flugverbote für Nicht-Geimpfte, Einreisebestimmungen werden gekappt. Heute habe ich gelesen, es soll ein europaweiter digitaler Impfpass kommen und so weiter. Glauben Sie, wir werden definitiv eine Impfpflicht bekommen, wenn die Regierung nicht gestoppt wird? Und zweite Frage ist, was kann ich denn überhaupt dagegen tun, wenn es soweit kommt?
Ich glaube schon, dass es eine Impfpflicht geben wird. Das ist absolut illegal, verfassungswidrig hoch 10. Das ist einer der Eckpfeiler aus den Nürnberger Prozessen, entstanden aus den Menschenexperimenten und natürlich auch aus den KZs und den da stattfindenden Experimenten, ist einer der Eckpfeiler, dass niemand einer medizinischen Behandlung unterzogen werden darf und dieses in Anführungsstrichen Impfen, was ja wie gesagt keine Impfung ist, das ist nun weiß Gott eine invasive medizinische Behandlung, dass niemand einer medizinischen Behandlung unterzogen werden darf, wenn er nicht einwilligt in diese Behandlung. Wenn er nicht einwilligt, dann ist das, was man mit ihm macht, eine Körperverletzung. Wie gesagt, jetzt auch mit Todesfolge. Eine solche Einwilligung wiederum ist nur wirksam, wenn sie auf einer ordentlichen Aufklärung beruht. Eine ordentliche Aufklärung bedeutet, dass ich dem Patienten sagen muss, dass hier keine echte Studie gefahren ist, worden ist, sondern nur ein paar Monate rumgedaddelt worden ist, dass insbesondere keinerlei Erkenntnisse über die Langzeitwirkungen da sind, dass man jetzt aber schon sehen kann, dass die erheblich sind. Ich habe gerade die letzten Meldungen aus den USA gesehen. Da gibt es eine Stelle, wo die Impftoten gemeldet werden können. Die sind in diesem Jahr, und wir haben jetzt erst Februar fast durch, die sind in diesem Jahr schon, ich glaube, doppelt so hoch, wie sie sonst in allen anderen Jahren insgesamt nicht waren. Und das wird noch viel, viel mehr werden. Also diese Einwilligung nach Aufklärung ist einer der wichtigsten Eckpfeiler Erkenntnisse der Nürnberger Prozesse. Wenn man das kippen will, und diese Bundesregierung hat das vor, die ist nicht mehr unsere Bundesregierung, das darf man nicht vergessen. Die arbeiten für irgendjemanden, aber nicht für dieses Volk. Die haben das vor. Dann ist letzten Endes Alarmstufe rot. Wir glauben, dass wir das verhindern können und auch müssen, weil das ist die rote Linie, über die auch viele Menschen, die bisher auf Regierungslinie waren oder gesagt haben, ach na ja, das mit der Maske ist ja nicht so schlimm und kann man ja machen und irgendwann ist es ja vorbei. Wie man ja sieht, ist es nicht vorbei, sondern es wird auf einen Dauer Lockdown hingearbeitet auf eine Kontrolle der Bevölkerung. Vermutlich übrigens, Herr Greiner, weil die Gegenseite, nämlich diejenigen, die uns seit bestimmt 10 Jahren ausgeplündert haben, Cum-Ex ist ja nur ein Beispiel gewesen, weil die Gegenseite Angst hat, dass wir sie dann zur Verantwortung ziehen. Deswegen müssen sie uns unter Kontrolle behalten. Also wir glauben, dass diese Impfungen die rote Linie waren, die auch viele, die auf Regierungslinie waren oder so halbwegs noch sind, nicht mehr überschreiten werden, insbesondere nicht, nachdem sich die Meldungen über Impftote und schwere Impfschäden häufen. Übrigens auch in den Krankenhäusern. Wir wissen, dass in manchen Kliniken ganze Abteilungen nicht mehr durchgeimpft werden, sondern nur zu einem Drittel, weil man weiß, sonst fällt die ganze Abteilung aus. Wir wissen, dass auch unter dem medizinischen Personal Menschen, die vielleicht bis dahin noch gesagt haben, ja, ist okay, ich mache das jetzt, weil es hilft ja auch, meinen Job zu behalten, inzwischen sagen, nee, ich möchte lieber leben und keinen Job mehr haben, als dass ich einen Job habe und entweder schwer behindert bin, also gibt es die schlimmsten neurologischen Ausfälle, kann man alles im Internet begutachten. Aber diese Abwägung treffen viele Leute jetzt gegen die Regierung, gegen die Impfung. Und das ist, glaube ich, unsere größte Hoffnung.
Okay. Herr Doktor, für mich zum Schluss wollte ich noch ganz kurz mit Ihnen ein paar Fragen durchgehen. Denn ich habe meiner Community die Möglichkeit gegeben, Ihnen eine Frage zu stellen und die dann in unserem Interview vorzulesen. Ich würde Sie bitten, auf die einzelnen Fragen einfach nur ganz kurz und knapp zu antworten, damit die Community eben auch weiß, wie Ihre Einschätzung zu den jeweiligen Fragen ist. Starten wir direkt mit der ersten Frage zur PCR-Klage. Was kann der Normalbürger tun, um im Sinne dieser Klage zu helfen?
Ich kann nur jedem raten, so viele Klagen wie möglich durch kompetente Anwälte einreichen zu lassen. Am besten Schadensersatzklagen. Jeder ist geschädigt durch diese PCR-Test-Lockdowns. Ob das nun ein Schmerzensgeldanspruch ist, den wir mit großer Sicherheit alle haben, nämlich mit 100%iger Sicherheit, weil ein Jahr lang ist hier den Leuten sind die Nerven durchgegangen. Aber so viele Klagen wie möglich, vernünftige Anwälte finden, wir können das weitervermitteln, wir haben jetzt inzwischen mehr Helfer als am Anfang, das erhöht den Druck. Und wenn das Unternehmer tun und dann öffentlich werden, einige werden das jetzt machen, die werden das öffentlich sagen, was sie getan haben mit ihrer Klage, dann hat das noch mehr Effekt.
Okay. Glauben Sie noch in unser deutsches Rechtssystem?
Ich hatte schon, bevor ich mit Corona in Anführungsstrichen belästigt wurde, ein nur noch sehr geringes Vertrauen in das Funktionieren des Rechtssystems. Und zwar deshalb, weil ich aufgrund meiner Erfahrung als Verbraucheranwalt und als Vertreter von kleinen und mittleren Unternehmen immer wieder erleben musste, dass die Justiz hier sich sehr in Richtung Politik beugt. Das heißt, die Politik greift durch über die OLG-Präsidenten, über die Gerichtspräsidenten auf die Richterschaft. Nicht in dem Sinne, dass man sagt, hier, du musst jetzt so entscheiden, weil wenn du jetzt für VW entscheidest, dann behältst du deinen Job. So platt ist es nicht. Aber karrieretechnisch eben doch, denn der Gerichtspräsident beurteilungen für jeden einzelnen Richter. Und wenn er aus dem Ruder läuft, dann wird eben seine Karriere beendet. Ich hatte ohnehin meine Zweifel. Ich habe aber jetzt große Hoffnung, dass sich das ändern wird, weil durch Corona auch dieser Sumpf offengelegt wird.
Okay. Wann rechnen Sie mit den ersten Klageergebnissen aus den USA?
Eigentlich hatten wir schon vor 3 Wochen mit einer Eilentscheidung in der PCR-Testklage in New York gerechnet. Dem ist der Staat New York zuvorgekommen. Jetzt gehe ich davon aus, dass wir trotzdem innerhalb der nächsten 3-4 Wochen, Eilentscheidung heißt schnell, nun doch eine Entscheidung bekommen. Und wie gesagt, hoffentlich zu unseren Gunsten, weil anders ist es eigentlich nicht mehr machbar.
Glauben Sie, dass es jemals wieder ein demokratisch freies und faires System in Deutschland geben wird?
Ja, das glaube ich, weil wenn es das nicht gibt, sind wir alle am Ende, dann sind wir alle in irgendeiner Weise so versklavt und so unter Kontrolle gebracht, dass wir nicht mehr Herr unserer eigenen Gedanken sind. Ich verweise nochmal an diesen wirklich tollen Film, auf diesen tollen Film The Social Dilemma. Also wir müssen gewinnen und deswegen werden wir gewinnen und wir werden dann endlich eine echte Demokratie und nicht nur eine Scheindemokratie, die sich hinter Fassaden versteckt haben.
Okay. Aus persönlicher und nicht rechtlicher Sicht, sehen Sie eine Chance, die Situation in Deutschland aus Interesse der Bürger überhaupt noch bewältigt zu bekommen?
Ja, und zwar vor folgendem Hintergrund. Wir haben eine ehemalige Ministerin aus den USA bei uns im Ausschuss gehört, ehemalige Ministerin und Investmentbankerin. Und die sagte, wenn nur 10% der Menschen merken, was gespielt wird, dann reicht das aus, um das ganze Ding zu drehen. Andere sagen nur 3,5%. Ich weiß nicht, wie man auf so eine genaue Zahl kommen kann, reichen auch aus. Ich glaube das, dass das so ist, denn wir müssen uns jetzt vorstellen, es sind nur 0,0001% der Weltbevölkerung, also nur die echten Strippenzieher, die es im Moment geschafft haben, hier 80%, wird man sagen können, der Bevölkerung aufs Kreuz zu legen. Das sind diejenigen, die hinten stehen. Die Marionetten spielen aus unserer Sicht keine Rolle. Die werden alle under the bus geworfen werden, wenn die Luft zu heiß wird. Und darum glauben wir, dass wir, die wir ja vielleicht jetzt schon ein paar Millionen sind in Deutschland, dass wir mit dieser vergleichsweise kleinen, aber dennoch sehr schlagfertigen Gruppe Erfolg haben werden. Und zwar deshalb, weil wir die Besseren sind. Ich sage das ohne Überheblichkeit, auch wenn es sich so anhört. Aber wenn Sie sich mit den Leuten auf unserer Seite in Anführungsstrichen unterhalten, dann merken Sie, da spielt Menschlichkeit eine Rolle, da spielt Authentizität eine Rolle, nicht Gehabe und mein Haus, mein Auto und sowas. Auf der anderen Seite haben Sie nur Sprechpuppen. Also das schlimmste Beispiel ist Klabauterbach. Mit den Leuten können Sie keinen Staat machen. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass wir es schaffen werden.
Okay. Nächste Frage. Wenn alles schieflaufen würde, wäre Auswandern eine Möglichkeit? Und wenn ja, wohin?
Glaub schon, dass das auch noch geht. Es wird zwar, die andere Seite versucht es ja gerade, die gesamte Welt unter Kontrolle zu bekommen, aber das geht gar nicht. Das ist faktisch unmöglich. In Weißrussland hat es nicht geklappt. In Tansania hat es nicht geklappt. Wir wissen, dass viele Freunde von uns im Moment Urlaub in Sansibar machen. Das gehört ja zu Tansania. Und es gibt auch noch andere Ecken der Welt, wo es nicht klappen wird. Die Frage ist, ob man das will. Will man in so einer Oase leben, in dem Wissen rund um uns herum, haben wir ein faschistisches Regime, was mit menschenverachtender Härte alles niederprügelt, was nur in die Nähe von Menschlichkeit kommt.
Okay, verstehe. Wie hoch schätzen Sie persönlich die Chancen ein, dass Leute wie Drosten, Merkel, Söder und Co. angeklagt werden, im schlimmsten Fall sogar mit Haftstrafen belegt werden?
Die schätze ich 100% ein. Die werden nicht die einzigen sein, sondern es wird weltweit sowas wie diese Nürnberger Prozesse 2 geben. Die werden nicht davon kommen können. Deswegen habe ich vorhin nochmal gesagt, die werden auch keine Unterstützung haben. Denn wenn die Strippenzieher sich wieder in ihre Rattenlöcher zurückziehen, in ihre Katakomben, sagen wir mal, etwas höflicher zurückziehen, dann bleiben die draußen im Regen stehen und zwar ungeschützt.
Okay. Was ist Ihre persönliche Meinung zum Great Reset?
Ich glaube, dass es sich da um eine menschenverachtende, einen menschenverachtenden Plan von schwer gestörten Personen handelt, die glauben, sie müssten die gesamte Menschheit kontrollieren. Wir haben einige der Beteiligten gesehen. Da gibt es einen Menschen, Ray Kurzweil heißt der, der glaubt sogar, dass wir jetzt Transhumanisten werden müssen, dass also Menschen gegebenenfalls wie Computer programmiert werden können sollen. Das ist also ein gigantischer Irrsinn. Ja. Ich halte den gesamten Plan, und wenn Sie sich Klaus Schwab dazu angucken, ab und zu hat er ja so ein merkwürdiges Reptilienkostüm an, ich halte diesen gesamten Plan für vollkommen schwachsinnig. Das sind Menschen, die dringend ärztliche Behandlung bedürfen, aber vermutlich gar nicht mehr behandelt werden können.
Okay. Könnten Sie sich vorstellen, für die Partei die Basis zum Bundestag zu kandidieren, wenn man Sie darum bittet?
Ehrlich gesagt möchte ich nur das Schiff in die richtige Richtung drehen, und dann würde ich gerne, wenn es dann erstmal richtig läuft, anderen Leuten die weitere Arbeit überlassen. Aber wenn es erforderlich ist, würde ich natürlich dafür sorgen, dass das Schiff auch wirklich in die richtige Richtung geht, egal in welcher Position.
Okay. Thema Wahlbetrug in den USA und Trump. Wie sind da Ihre Kenntnisse, und droht uns so ein Debakel, Thema Online-Wahlen und Co., droht uns das hier in Deutschland auch?
Es gibt nichts wirklich Überprüftes. Es gibt aber, und ich höre das auch von unseren Nachbarn aus Kalifornien, es gibt aber sehr konkrete Hinweise dazu, dass tatsächlich ein großer Wahlbetrug stattgefunden hat, zulasten von Trump. Also viele von uns haben ja gedacht, Trump hat sie nicht mehr alle, das ist ein Irrer, der muss beseitigt werden, der muss aus dem Amt raus. Egal, ob das so war oder nicht. Er ist ja nun auch sehr geframed worden. Also egal, was er für eine Persönlichkeit ist, das, was hier an Wahlbetrug berichtet wird, das geht gar nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es einen Wahlbetrug gegeben hat. Ob der am Ende entscheidend war, kann ich nicht beurteilen. Dazu fehlen uns einfach die konkreten Informationen. Aber dass hier massiv reingegrätscht wurde, dafür gibt es sehr konkrete Anhaltspunkte. Es gab eine Schießerei hier in Frankfurt am Flughafen, weil hier irgendwelche Server einer Firma namens Dominion, die diese Wahlcomputer bedient hat, umkämpft waren. Da soll es 5 Tote gegeben haben. Nichts darüber in den deutschen Medien zu sehen gewesen. Das waren offenbar die Leute, die einerseits auf Trumps Seite und andererseits auf der Seite des von ihm so bezeichneten Deep State unterwegs waren. Also da ist auf jeden Fall was gelaufen.
Okay. Und glauben Sie, dass das bei den nächsten Bundestagswahlen uns auch droht? So ein Online-Wahlmanipulationsversuch?
Ja, es gibt eine Reihe von Menschen, die sind ernsthaft besorgt und glauben, dass Frau Merkel versuchen könnte, die Wahlen sogar auszuhebeln und auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Das wurde ja auch in den USA diskutiert. Ich glaube aber nicht, dass das möglich sein wird, weil dafür sind zu viele Leute inzwischen wach geworden, insbesondere auch wegen des Impfdebakels in Anführungsstrichen.
Okay. Warum gibt es in anderen Ländern in Bezug auf den Lockdown, wie beispielsweise Dubai, Ägypten, Malediven, Bali und Co., deutlich weniger Maßnahmen als hier Europa, USA oder Australien?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, wie weit diese anderen Länder an den Westen angebunden sind. Also die Länder, die sich nicht vom Westen, USA und dem, was wir als Westen bezeichnen, vereinnahmen lassen, die machen eben nicht mit. Der tansanische Präsident hat, glaube ich, das muss man schon sagen, eine coole Nummer abgezogen. Die EU hat ihm wohl angeboten, 25 oder 27 Millionen Euro als Corona-Hilfe, wenn er dafür sorgt, dass die gleichen Maßnahmen wie bei uns durchgezogen werden, damit man eben, das ist ja immer das Narrativ, damit man eben Corona unter Kontrolle bekommt. Er hat das Geld genommen und hat ein paar Tage später gesagt, vielen Dank, ich habe es geschafft, ich bin Corona-frei. Also ich glaube, man muss so auftreten gegenüber diesem selbstherrlichen Westen, der sich von der Demokratie längst verabschiedet hat und inzwischen mit wirklich schnellen Schritten in den Faschismus unterwegs ist. Da brauchen wir solche Länder wie die Sie eben angesprochen haben, die sich nicht vom Westen beeindrucken lassen, sondern ganz einfach ihr eigenes Ding machen.
Okay. 2021, Thema Lockdown und weitere Maßnahmen. Was glauben Sie, welche Schritte noch in diesem Jahr kommen werden? Wird es irgendwann gegen Ende des Jahres eine Entspannung geben oder werden wir weiterhin mit der Salamitaktik immer länger eingesperrt bleiben?
Ich glaube, das hängt ganz maßgeblich von uns ab. Das darf man nie vergessen. Das Volk, wir, sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen. Auch wenn es jetzt so aussieht, als müssten wir nur noch Befehle befolgen. In dem Moment, wo sich das Volk aufstellt, das hat es ja schon mal gegeben vor 30 Jahren, und sagt, wir machen nicht mehr mit. Wir sind übrigens das Volk. In dem Moment ist Schluss mit diesem ganzen Hoax. Dann ist vorbei. Und dann werden all die Leute, die jetzt da draußen sich sozusagen prostituiert haben, öffentlich zur Schau gestellt haben, dann werden all diese Leute zur Verantwortung gezogen werden.
Okay. Herr Dr. Fümmich, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Ich hätte noch eine letzte Frage, dann wären wir mit unserem Interview für heute zu Ende. Und die lautet, was ist Ihre wichtigste Message für die Community im Umgang mit der aktuellen Corona-Pandemie?
Die wichtigste Message ist niemals aufgeben. Immer an das Gute glauben, daran, dass sich Menschlichkeit durchsetzen wird bei Menschen und möglichst viele Informationen reinholen, um immer auf der Höhe des Geschehens zu bleiben. Dann wird man auch optimistisch, weil es wird einfach zu viel Propaganda in der Gegend rumgestreut. Die darf man nicht glauben, sondern muss genauer hingucken. Das geht nicht, indem man in die Mainstream-Medien guckt, sondern das geht, indem man bei Ihnen oder bei Preradovic oder bei Reitschuster nachguckt. Das sind die Informationen, die wir benötigen jetzt.
Super. Vielen Dank für das tolle Schlusswort. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und dann freue ich mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben.
Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Bis dann, Herr Greiner.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war mein persönliches Interview mit Herrn Dr. Rainer Füllmich. Zunächst einmal möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass du bis hierhin zugehört hast. Und natürlich interessiert mich auch deine Meinung. Also schreibe mir gerne mal hier unten in die Kommentarleiste rein, was du von den Inhalten des Interviews persönlich denkst oder inwiefern du vielleicht sogar von den Corona-Maßnahmen betroffen bist. Like gerne auch dieses Video, abonniere meinen Kanal und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist. Bis dahin wünsche ich dir Viel Erfolg, bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.
That's it for today. But tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.